Wir wollen noch mal kurz still werden und Gott um seinen Geist bitten für das Verständnis seines Wortes. Herr Jesus, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ja, bevor ich zum Predigttext komme, möchte ich gerne noch mal ein bisschen in den Kontext schauen, wo dieser Text hineinspricht und in die jüdischen Traditionen. Jesus ist zu einem Fest gekommen, dem Fest Sukkot nach Jerusalem. Das Laubhüttenfest, so kennen wir das vielleicht eher. Und es ist wie auch das Pessachfest und das Shavuotfest, eines der drei Wallfahrtsfeste, das im Jerusalemer Tempel gefeiert wird und dort wird geopfert. Dieses Fest dauert 7 Tage und es ist ein sehr fröhliches und ganz ausgelassenes Fest. Das könnte man vielleicht vergleichen ein bisschen wie mit unserem Erntedankfest, denn es wird für die Ernte gedankt und es wird um Regen gebetet. Und man gedenkt auch an der Zeit der Wüstenwanderung, der 40 Jahre in der Wüste. So lautet es im 3. Mose: Ihr sollt am ersten Tage Früchte nehmen von schönen Bäumen und Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und 7 Tage fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Und das soll das Fest dem Herrn halten, jährlich 7 Tage lang. Die Laubhütte, die Sukka, die erinnert uns an die vorübergehende Wohnstätte während jener 40 Wüstenjahre, denn die Leute in Israel wohnen in den 7 Tagen in Laubhütten. Und sie erinnern uns auch daran, dass wir auch in diesem irdischen Leben wie auf einer Wanderschaft sind und da keine feste Behausung haben. Und die messianischen Juden, die verbinden das mit der Verheißung, dass Gott in Ewigkeit eine beständige Behausung für uns errichtet hat. Für die, die alle zu Christus gehören. Da können wir im Johannes lesen, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet ihr auch dort sein, wo ich bin. Und der Höhepunkt dieses Festes ist der 7. Tag. Das ist das, wo der Priester zu dem Teich Siloa geht und dort Wasser holt und Wasser schöpft. Man nennt es auch das Fest des Wasserschöpfens an dem 7. Tag. Und dann über den Altar gießt. Und dann betet er für Regen und die Menge, die steht dabei und singt aus dem Psalm 118: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Sie danken also Gott für die Gabe des Wassers, denn gerade in der trockenen Zeit und in dieser trockenen Landschaft, in der die Israeliten leben, ist Wasser eben etwas besonders Kostbares und Lebenswichtiges. Und genau an diesem Festhöhepunkt, zu diesem 7. Tag, tritt Jesus auf und lädt zu sich ein. Er spricht ganz vollmächtig eine Verheißung aus und die Festpilger, die das hören, die trifft das total ins Mark. Und anschließend wird darüber debattiert, ob Jesus ein Prophet ist, ob er tatsächlich vielleicht auch dieser Retter ist, der Christus ist. Andere lehnen ihn ab und sahen ihm eher einen Volksverführer. Und mit diesem ganzen Vorwissen wollen wir uns jetzt mal diesen Bibeltext anschauen. Denn Johannes berichtet da: Aber am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes Sukkot, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Bereits Jahrhunderte war dem Volk Israel schon lebendiges Wasser aus Jerusalem verheißen worden. Das können wir im Sacharja-Buch lesen. Und auch Gottes Geist finden wir schon im Hesekiel wieder. Da steht: Und ich will mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, denn ich habe meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen, spricht der Herr. Und jetzt spricht Jesus diese Worte. Und Jesus spricht diese Worte, weil er sie selbst erfüllt. Allerdings muss er erst noch zum Heiland werden. Wir lesen das auch. Er muss erst noch verherrlicht werden. Das heißt, er muss noch das Opferlamm auf sich nehmen, indem er am Kreuz stirbt. Er muss auferstehen und dann in den Himmel auffahren. Und erst dann folgt das Pfingstfest und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus verkündigt da also auf diesem Laubhüttenfest zu diesem hohen siebten Tag, wo das Wasser geschöpft wird und an das Wasser gedacht wird, eine ganz steile These. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und ein ganz konkretes Beispiel, wie Jesus den Durst stillt, ist uns im Kapitel 3 davor geschildert. In Johannes 4, was wir gerade auch als Evangelium gehört haben. Zu der samaritanischen Frau am Brunnen spricht er: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Zunächst meint die Frau, es geht um den Durst und das Wasser im alltäglichen Sinne, aber sie merkt schnell, dass da noch mehr dahinter steckt. Jesus spricht mit ihr über Sinn und Ziel des Lebens und nach dem Durst des Lebens und wie dieser gelöscht werden kann. Was war geschehen? Jesus sieht die Frau, die da am Brunnen einen schier unstillbaren Durst hat nach Leben, so wie viele Menschen das haben. Und er sieht, dass dieser Durst nach Leben vermutlich dazu beigetragen hat, dass ihr Leben so ungeordnet geworden ist. Sie lebte mit einem Mann in Unzucht und Jesus sieht, dass der Durst nach diesem Leben für sie ein beherrschendes Problem ist. Und er geht sehr nah an ihr Leben heran. Er spricht das Problem dann auch später im Text genau an und er scheut sich da auch nicht davor, dass sie damit konfrontiert wird. Aber er tut noch mehr. Er stellt ihr nicht nur ihre Sünde vor Auge, sondern er gibt ihr auch eine Perspektive. Er sagt ihr ganz konkret, wo sie ihren Durst nach Leben stillen kann. Bei dem lebendigen Gott, der Wasser des Lebens hat für die Durstigen. Und Jesus gibt der Samariterin am Brunnen eine Lebensperspektive. Er sagt, wohin sie mit ihrem unbändigen Durst nach Leben gehen kann. Aber wie ist es bei uns selbst? Wie ist es mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben? Es gibt so viele mit einem überwältigenden Durst nach Leben. Aber ich sehe drei Hindernisse, die uns abhalten, dass wir an diese Quelle des ewigen Lebens kommen. Der erste ist, dass unsere Gesellschaft, die Menschen und auch sicherlich wir, ständig nur über den Durst reden, statt den Durst zu stillen. So werden wir ständig damit konfrontiert, wenn wir die Nachrichten einschalten, was für schlimme Zustände in der Welt sind. Die Politik, die Arbeit, in der Schule, in den Familien, überall wird über die Zustände geschimpft und gemeckert und auch wir steigen da sehr oft mit ein. Und sicherlich ist viele Kritik auch berechtigt, aber hilft es uns tatsächlich weiter, über den Durst zu reden? Oder Menschen, die an seelischen Problemen leiden, gehen zum Therapeuten und drehen sich irgendwie ständig nur um sich selbst und ihre Probleme. Wir bleiben bei den Problemen stehen, ohne nach einer Lösung zu schauen. Wir müssen diese Quelle in unserem Leben annehmen. Und das Angebot, das Jesus der Samariterin macht, das gilt genauso für uns. Wer diese Quelle gefunden hat, der wird nicht mehr dürsten. Das ist die Grundlage. Und wenn wir diese Grundlage kennen, kann es sein, dass es ein anderes Hindernis gibt, das uns von der Fülle trennt, die Jesus da verheißt. Nämlich ein zweites Hindernis. Die Kirche und wir Christen, wir reden zu wenig über die Quelle. Wir sind zu leise. Woran könnte das liegen? Kennen wir die Quelle vielleicht zu wenig? Warum treten wir nicht so wie Jesus auf, damals beim Fest, und zeigen den Menschen, wo sie ihren Lebensdurst stillen können? Jesus hält sich nicht lange mit Diagnosen auf und er hält auch keine langen Vorträge über den Lebensdurst und die Probleme dieser Welt. Jesus lädt die Menschen ganz konkret ein. Der gute Hirte führt zum frischen Wasser. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und wenn wir von dieser Quelle, von Jesus genommen haben, dann wird diese Quelle auch überlaufen auf andere. Wir lesen im Predigttext: Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es wird etwas von uns ausgehen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Begegnungen mit Menschen hatten, die wie von innen gestrahlt haben, von denen etwas ausgeht, das einem gut tut. Ich kann da schon einige Menschen benennen, wenn ich so zurückdenke, bei denen mir das schon passiert ist. Der erste, der mir einfällt, war unser damaliger Diakon, der mit einer unwahrscheinlichen Freude uns Kindern in der Christenlehre Glauben vermittelt hat. Und dann später auch in der jungen Gemeinde eine ältere JGlerin, die mit mir, als mein Papa dann krebskrank geworden ist, jede Woche gebetet hat und mir auch so viel Zuversicht und Hoffnung dadurch auch gegeben hat. Auch wenn mein Papa dann auch später verstorben ist, wir haben uns danach auch noch weiter getroffen und haben geredet und haben gebetet. Und da war jemand, der einfach hingeschaut hat und der da nicht drum rumgegangen ist, sondern der einfach mit mir in dieser Zeit, auch wenn es eine schwierige Zeit war, da war. Und wenn ich an solche Menschen denke, wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig das ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Und nicht Leute, wo man denkt, also irgendwie gehe ich mit schlechterer Laune nach Hause, als ich hingekommen bin. Und das Schöne ist, auch wir dürfen solche Menschen sein. Solche Menschen, die eine Wirkung nach außen haben. Weil wir die Quelle kennen. Weil wir wissen, dass Jesus zu dieser Quelle führt. Und wir dürfen uns unsere Fülle, die wir durch den Glauben erfahren haben, weitergeben an andere. Vielleicht kennt jemand dieses Bild von diesem Schalenbrunnen, wo von der Quelle erst in eine Schale fließt, dann in die andere, dann wieder in die andere. Das finde ich ein schönes Bild für solche Christen, die wissen, dass sie von ihrer Quelle überreich beschenkt sind, dass sie weitergeben können und dass von ihnen Ströme lebendigen Wassers weiterfließt. Das lebendige Wasser und der Geist Gottes gehören auch zusammen. Wir leben, wie gesagt, gerade in dieser Zwischenzeit. Und im Alten und Neuen Testament, habe ich vorhin schon erwähnt, da wird es auch klar. Und nächste Woche feiern wir das Pfingstfest. Und Jesus hat deutlich gemacht, dass wir uns aus Wasser und Geist neu gemacht werden, dass wir neu geboren werden. Jesus hatte zum Nikodemus zum Beispiel gesagt, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also lasst uns nicht bei diesem Durst aufhalten, sondern führen wir die Menschen zu diesem neuen Wasser und dem Geist. Und ich denke, eigentlich, wenn wir es mal so sehen, wäre es ziemlich lieblos, wenn wir diese Menschen, diese Lebensperspektive verschweigen. Wenn wir Menschen nicht auf Jesus hinweisen, der das Wasser des Lebens ist und der den unbändigen Durst stillen kann. Denn wenn die Menschen die Quelle nicht kennen, werden sie zu anderen Quellen rennen und werden aus anderen Quellen trinken und werden dann schnell feststellen, dass auf die Dauer der Durst nicht gelöscht wird. Und dass es manchmal sogar ist, als würde man Salzwasser trinken und der Durst würde sogar noch größer werden. Und dann wird alles ausprobiert, was so geht. Esoterik, andere Religionen, spirituelle Praktiken. Man sieht seinen Sinn dann vielleicht in der Arbeit und stürzt sich da drauf. Im Lebenspartner oder steckt alles Kraft in die Kinder. Oder man flieht vor seinem Leben, weil man es nicht mehr aushält. Und dann kommen Drogen, Tabletten, Alkohol und so weiter und so weiter. Aber keine dieser Quellen kann eben tatsächlich ewiges Leben geben. Wer eben nicht bei Jesus trinkt, der findet nicht den wahren Lebenssinn und der wird auch nicht in das Reich Gottes kommen. Deshalb führen alle anderen Quellen letztlich in kein lebendiges Leben, sondern eher zum faulen Wasser. Und wir haben so ein unbezahlbares Geschenk durch Jesus. Damit sollten wir nicht verborgen halten. Wir sollten die Botschaft nicht für uns geheim halten. Der Apostel Paulus schreibt in den Brief an die Korinther: Darum werden wir nicht müde, wir verfälschen auch nicht Gottes Wort, ist aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Das ist schon ein ganz schön harter Tobak, wenn man darüber nachdenkt, dass eben die, die Jesus nicht kennen, verloren sind. Da muss ich schon manchmal schlucken. Und in dem Wort zeigt sich auch ein drittes Hindernis, wodurch wir Menschen manchmal abgehalten sind von der Quelle des Lebens, in dem manchmal auch Gottes Wort verfälscht oder verdeckt wird. Ja, wenn wir Grundfesten unseres Glaubens hinterfragen oder wenn die sogar negiert werden. Und es gibt Theologen, die so denken, Maria war keine Jungfrau, sondern nur eine junge Frau. Jesus ist nicht der Gottessohn, er war einfach ein netter Mensch, guter Mensch. Die Auferstehung, die hat so auch nicht stattgefunden und erst recht nicht die Himmelfahrt. Und die Schöpfungsgeschichte, ach, das ist nur so ein nettes Märchen. Im Biologieunterricht wird die Urknalltheorie nicht als Theorie, sondern als Faktum dargestellt. Es gibt einfach so Grundaussagen, die für uns einfach feststehen sollten. Sonst verwischen wir die Bibel, sonst verwischen wir auch Gott selbst damit und stellen uns höher als er. Und wir selbst stehen da auch immer wieder an dieser Herausforderung, dort auch selbst Stellung zu beziehen. Und in diesen Herausforderungen dürfen wir Orientierung finden, wenn wir an dieser Quelle angedockt sind und wenn der Geist in uns wirkt und lebt. Wir dürfen Jesus auch mit unseren Zweifeln begegnen, auch in den theologischen Fragen. Und er wird uns die Wahrheit auch zeigen und ins Herz sehen. Jesus warnt auch immer wieder eindringlich vor falschen Propheten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt er. Haltet euch fern von diesen. Haltet euch fern von verfaultem Wasser, das euch weder dürstet noch ins Leben führt. So wie jeder Christ eine klare Entscheidung für Jesus trifft in seinem Leben, so brauchen wir auch immer wieder diese Entscheidungen in unserem Glaubensleben. Wem folge ich und wem folge ich nicht? Und hier ist es gut, dass wir uns in der Gemeinschaft auch austauschen können. Wir stehen damit nicht allein mit unserem Hin- und Hergerissensein in vielen Dingen, in unseren Fragen, in den Zweifeln. Wir dürfen miteinander über diese Fragen reden und ringen und nach der Wahrheit gemeinsam suchen. In Hauskreisen, im Gottesdienst, in Veranstaltungen, im Gespräch, vielleicht auch in Zweierschaften. Wir dürfen uns ermutigen und dürfen miteinander diesen Weg gehen. Und gerade die jungen Menschen, habe ich immer den Eindruck, die brauchen da ganz viel Unterstützung und auch Leitung, weil sie in so vielen Entscheidungsprozessen stehen. Wenn ich zurückschaue auf meine junge Gemeindezeit, habe ich schon den Eindruck, dass ich dort am meisten und am stärksten im Glauben gewachsen bin, weil man einfach so viel aufgenommen und so viel erfahren hat und sich einfach auch so viel dort in der Phase tut. Und ich war dankbar über jeden, der im Glauben reifer war und da mit mir gegangen ist. Es ist gut, wenn wir Menschen an der Seite haben, die uns prägen, von denen wir auch lernen dürfen. Und so dürfen auch wir Wegbegleiter sein für die geistlich Jüngeren. Ohne belehrend zu sein, aber im Gebet für sie einzustehen und Ansprechpartner zu sein, da zu sein. Und es ist manchmal anstrengend, manchmal braucht man auch viel Geduld. Aber ich glaube, wenn wir in diese Generation investieren und sie von uns lernen, dann hat auch die nächste Generation wieder jemand, der Vorbild sein kann. Jesus verkündigt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus stillt nicht nur deinen Durst nach Leben, sondern wer an ihn glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer glaubt und getauft ist, und lebt, in dem lebt der Heilige Geist. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Und so dürfen wir zum Segen werden für andere. Ströme lebendigen Wassers gehen von dir aus und der Heilige Geist ruft durch dich andere zu Jesus. Und Gott stellt diese Gnade nicht knausrig aus. Wir haben keinen Gott, der damit geizig ist. Gott will seinen Geist und sein Lebenswasser in vollen Zügen austeilen, sodass wirklich von uns Ströme fließen und nicht nur so ein plätschernder Bach. Hin zu anderen Menschen. Und entscheidend ist eben, dass wir an der Quelle bleiben, dass diese Quelle sprudelt. Und diese Quelle ist eben Jesus Christus. Wir sind getauft auf seinen Namen. Das steht ein für alle Mal fest. Aber trotzdem dürfen wir immer wieder neu auch zu dieser Quelle kommen, wenn wir Gottes Wort hören, wenn wir Abendmahl miteinander feiern, wenn wir Gemeinschaft haben, um dann wieder eins zu sein und in Jesus zu sein, uns auch zu bleiben. Und so können wir zu diesem lebendigen Wasser auch werden. Darum ist es so schön, dass wir jeden Sonntag zum Gottesdienst zusammenkommen dürfen und hier Gemeinschaft erleben können, dass wir uns hier sammeln, gestärkt werden und dann auch wieder gesendet werden, wenn wir zum Schluss den Segen empfangen und wieder auseinandergehen und dann anderen diese rettende Botschaft bringen können. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Amen.